Als ich heute Morgen wie üblich um kurz vor 4:30 aufgestanden bin, spürte ich umgehend eine besondere Motivation in mir. Denn mir wurde bewusst, heute ist der Tag, an dem ich eine Sendung produziere mit einem Mann, von dem ich weiß, dass Sie, liebe Zuschauer, ihn nicht nur schätzen, die meisten von Ihnen lieben ihn sogar. Freuen Sie sich also auf eine neue Folge von Thomas Eglinski auf 1, die mit Sicherheit sehr inspirierend und motivierend wird. Gleich nach dem Intro stelle ich Ihnen diesen Mann vor. Und hier, liebe Zuschauer, ist der Mann, den ich Ihnen gerade beschrieben habe, von dem ich weiß, Sie schätzen ihn nicht nur, Sie lieben ihn. Herzlich willkommen, lieber Peter Hane.
Lieber Thomas Eglinski, ich grüße Sie auch ganz herzlich und jetzt muss ich das Kompliment ja wiedergeben. Jetzt habe ich einen Moderator, der auch geliebt wird. Also zwei Geliebte. Mal sehen, ob das am Ende des Interviews auch noch gilt.
Ich glaube schon, denn zum einen sprechen wir über Ihr neues Buch und zum anderen über das aktuelle Zeitgeschehen. Und wenn man über ein Buch spricht, dann meinen ja viele Zuschauer sofort, oh, die sprechen jetzt über alte Kamellen. Aber wir haben festgestellt, glaube ich, auch in der Vorbereitung auf unser Interview, Ihr Buch ist nahezu zeitlos, denn über all die Dinge, die Sie schreiben, die passieren ja tagtäglich, oder?
Ja, das ist so. Zum anderen muss ich auch sagen, dass ich der Erscheinungstermin war ja vor 3 Wochen und dass ich das quasi tagesaktuell noch geschrieben, verändert habe. Ich habe noch 2 Kapitel rausgeschmissen, damit ich diesen Angriff von Herrn Günther von der CDU auf die Medienvielfalt und die Meinungsfreiheit noch untergekriegt habe und den Dilettantismus meiner seit 25 Jahren Heimat Berlin im Umgang sowohl mit einem linksradikalen Anschlag aufs Stromnetz als auch, dass man die Straßen nicht von Schnee und Eis befreien kann. Das ist alles noch aktuell drin. Insofern bin ich ganz froh, dass auch die Leser merken, und das sind die ersten Reaktionen, das ist ja nicht irgendeine Philosophie, die der Hane da macht. Vor allem mit dem Titel, warum macht ihr uns kaputt? Ich mache ja keine Analyse, die langweilig akademisch ist, warum das Ganze so ist, sondern mein Buch ist ein Aufschrei. Warum tut ihr uns das an? Was ist los mit unseren Politikern, mit unserer Politik? Das geht doch alles nicht mehr mit rechten Dingen zu, wie man uns systematisch zerstört.
Ja, aber da muss ich mal gleich dazwischengrätschen, lieber Herr Hane. Die erste Frage von mir mag jetzt etwas banal oder vielleicht auch naiv für Sie klingen, aber wer ist denn konkret mit dem Ihr in dem Titel "Warum macht ihr uns kaputt" gemeint? Und wie erkennt möglicherweise auch ein Auf-1-Zuschauer, ob vielleicht nicht auch er gemeint ist?
Na ja, da sprechen Sie genau das Richtige an mit dem Letzten. Ich beschimpfe hier nicht nur Politik und Politiker. Und da gäbe es genug Grund. Und ich nenne sie ja sogar bei Namen. Ich rede da ja gar nicht drum herum. Klartext. Um es mal zu sagen, ich muss mich nicht mehr mit Links und Grün und der SPD beschäftigen. Die machen das, was sie machen, weil man es von ihnen erwartet, aus ihrer Programmatik heraus. Mein Hauptziel sind die regierenden Parteien CDU und CSU, sowohl im Bund in Deutschland als auch in vielen Ländern. Sie haben den Schlüssel in der Hand. Sie bauen den antidemokratischen Schutzwall, wie ich ihn nenne, genannt Brandmauer. Also etwas völlig Unmögliches, das unseren Staat zunehmend kaputt macht. Aber Sie haben es richtig angesprochen. Ich meine da keineswegs nur die anderen, die da oben, die Politik. Nein. Warum machen die Wähler damit? Wenn ich mir die Umfragen angucke, es sind immer noch 2/3, 2/3 der Bevölkerung, die sogenannten Altparteien wählen, die ja zu Blockparteien zusammengeschmolzen sind, die ja jetzt mit allen Mitteln versuchen, das andere Drittel, das es noch gibt, kaputt zu machen. Die AfD steht unter Dauerbeschuss, das muss man ganz klar sagen. Ich meine, ich habe als Journalist an vorderster Front über 50 Jahre. Ich habe mich nur mit Bundespolitik beschäftigt. Ich habe dann hier in Berlin ein Vierteljahrhundert ausschließlich die Großen der Politik interviewt und auch kommentiert. Das heißt, ich kenne mich da wohl aus und merke plötzlich, unsere Zeit hat sich total verändert. Wir haben Hass und Hetze aus vollen Rohren. Wir nehmen es einfach hin, dass zum Beispiel der bayerische Ministerpräsident mit dem C im Namen CSU, Herr Söder, die AfD-Leute als Parasiten bezeichnet. Oder der Bundespräsident nimmt sich das Beispiel aus meiner Heimat an der Weser, nämlich den Rattenfänger von Hameln. Das heißt, Ratten und Parasiten muss man doch vernichten. Und so wird auch Opposition kaputt gemacht. Aber, und das sage ich nochmal, es geht alles in einer Demokratie nicht ohne die Wähler. Und solange die Wähler mitmachen, und wir haben ja das Superwahljahr, dann kann man nur sagen, Gnade uns Gott.
Gnade uns Gott, ja, darüber werden wir noch sprechen, über das Superwahljahr, werter Herr Hane. Sie sprechen in Ihrem Buch ja stets von Kaputtmachern. Die Frage, die sich da aufdrängt, ist das aus Ihrer Sicht eher Unfähigkeit, Ideologie oder ganz bewusste Inkaufnahme von Schäden?
Ja, was Bewussteres kann es gar nicht geben als das Urdatum. Das ist der 25. Oktober 25, genau 12 Uhr. Da hat das CSU Bayern und zwar das letzte intakte, TÜV-geprüfte Atomkraftwerk förmlich in die Luft gejagt, die zwei Kühltürme in Gundremmingen. Das waren nicht die Linken, das waren nicht die Grünen, das war noch nicht mal die SPD, die hat in Bayern noch nie was zu sagen gehabt, sondern das war Herr Söders CSU. Wenige Wochen später proklamiert und plakatiert dieselbe CSU, wir müssen zurück zur Atomkraft, denn nur die Atomkraft hilft uns. Und nur an diesem einen Beispiel zeige ich in meinem Buch, ich habe ja 27 Beispiele, die mich ja selber noch beunruhigen, wenn ich das jetzt im Nachhinein lese. Das heißt, das ist das Paradebeispiel für Kaputtmachen, aber auch für Lüge, für Wählertäuschung. Schlimmer kann es doch gar nicht gehen. Ich habe es hier in Berlin erlebt, wie die CDU unter dem großartigen Bürgermeister Herrn Wegner, das ist der, der Tennis spielt, wenn meine Stadt hier ohne Strom ist. Man stelle sich mal vor, Helmut Schmidt hätte bei der Flutkatastrophe in Hamburg mal eben gesagt, jetzt gehe ich segeln, weil ich so gerne segle. Das war eine Generation, die hat Tag und Nacht geschuftet für Deutschland und für seine Bürger. Ist ja alles vorbei. Dieser Herr Wegner hat kurz vor der letzten Wahl dreist an meiner Straße, ich habe alles fotografiert, da wo ich wohne, AfD-Sprüche plakatiert. Mehr Sicherheit, mehr Abschiebung, mehr Polizei, weniger Einbürgerung, weniger Migration und. 3 Wochen vor der Wahl. Das dumme Volk ist drauf reingefallen, und zwar das Bürgertum, das ich ja durch mein Buch ansprechen möchte, wachrütteln möchte. Wollt ihr das weitermachen? 3 Wochen vorher AfD-Slogans der CDU, 3 Tage nach der Wahl war alles vergessen. Und ich möchte verhindern, dass in diesem Superwahljahr das Gleiche noch einmal passiert.
Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass vieles irreversibel, irreparabel ist und nicht mehr rückholbar, etwa Infrastruktur oder Vertrauen. Jetzt mal eine spannende Frage. Wo verläuft denn für Sie die Grenze zwischen reparabel und endgültig verloren?
Ja, endgültig verloren ganz endgültig verloren gebe ich nichts. Ich bin Christ, da bin ich eigentlich auf Optimismus gepolt. Das heißt, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ich bin kein rosaroter Optimist, sondern Realist. Also, ich möchte mich bemühen, beizutragen mit diesem Weckruf. Mein Buch ist nichts anderes als ein Weckruf. Und wenn mir heute Leute schreiben oder in den Internetkommentaren es überall zu lesen ist, wir haben 5 Stück gekauft, 15 Euro, das ist nicht alle Welt, und verteilen 4 in unserer Nachbarschaft, um die Leute wach zu rütteln. Das heißt, wir müssen gucken, zu reparieren, was wir noch reparieren können. Aber bestimmte Sachen sind wirklich schon ja fast irreparabel. Stellen Sie sich mal diese Hirnwindung vor, dass CDU-Politiker wie dieser ominöse Herr Kiesewetter, in Klammern Söder und Merz, haben ja diese Versuchsballons und diese Strohmänner. Der eine heißt Kiesewetter, der faselt, man muss Moskau bombardieren. Und der andere heißt, wie heißt er nochmal? Ja, Nomen est Omen, Wanderwitz. Der faselt ausschließlich von AfD-Verbot und Kampf gegen Rechts und was nicht alles. Das sind alles die Strohmänner von Söder und Merz. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass ein Herr Kiesewetter, sekundiert inzwischen vom Außenminister Wadefuhl, das muss man sich alles vorstellen, übrigens der Mann, der so mickrig ist, dass er den Größenwahn besitzt, sich in allen Botschaften aufhängen zu lassen. Also in Form eines Fotos natürlich. Auf die Idee wäre weder Brandt noch Genscher jemals gekommen in ihrem Leben als Außenminister. Die sagen, Russland ist auf ewig unser Feind. Man lasse sich das bitte einmal, und das kann ich nur an jeden Wähler sagen, man lasse sich das über die Zunge zergehen. Russland ist auf ewig unser Feind. So, und jetzt kommt Peter Hane, der sagt, wir müssen uns in der Zeitgeschichte auskennen. Und die Einzelheiten in der Ukraine interessieren mich weniger als der Gesamtzusammenhang. Stellen Sie sich mal vor, lieber Herr Glinski, das hätten die Alliierten 1945 gesagt. Amerika, England, Frankreich und dann auch Russland. Deutschland ist auf ewig unser Feind. Nein, sie haben das Gegenteil gesagt. Sie haben den Aggressor, den, der Millionen Menschen auf dem Gewissen hat, die Hand gereicht, Frieden gemacht, einen Wohlstand aufgebaut, der einzigartig ist. Merken wir eigentlich gar nicht, wohin die Reise geht mit CDU und CSU. Und das ist das, was das Kaputtmachen ist. Wissen Sie, wir haben heute die Kaputtmacher. Frieden wird kaputt gemacht. Unsere Kinder sollen kriegstüchtig werden. Und ich schreie ja auf in einem Kapitel meines Buches. Ich möchte nicht, dass unsere Kinder kriegstüchtig gemacht werden. Ich möchte, dass sie lesetüchtig, rechentüchtig, schreibtüchtig gemacht werden und vor allem lebenstüchtig. Und zur Lebenstüchtigkeit gehört Friedensfähigkeit. Aber was haben wir denn in Deutschland? Wir haben die Abrissbirne. Was wir aber brauchen, wäre die Kettensäge.
Darüber müssen wir sofort sprechen, über eine mögliche Kettensäge, denn Sie sprechen in Ihrem Buch auch Javier Milei an, aber Sie haben gerade etwas gesagt, das ich unbedingt aufgreifen möchte. Sie haben von Zuschauern gesprochen oder von Lesern gesprochen, die gesagt haben, wir haben 5 Bücher verkauft und wir wollen 4 verschenken, um andere aufzuwecken. Ich finde, das ist eine großartige Idee. Mögen es bei dem einen oder anderen nicht 5 sein, sondern vielleicht nur 3. Aber das Weiterreichen eines solchen Buches ist ein Weckruf, der auch durch ganz Deutschland gehen kann. Wie im Übrigen auch das Teilen dieser Sendung mit Freunden und Bekannten dazu beitragen kann. Jetzt aber Stichwort Abrissbirne. Javier Milei. Halten Sie es für möglich, dass es auch in Deutschland so einen Javier Milei-Moment geben wird? Und was glauben Sie, wird uns das konkret kosten, sozial, politisch und vielleicht auch menschlich?
Ja, wenn wir an Milei persönlich denken, er ist ja nicht so ein rosaroter Wolkenoptimist, der uns irgendwelchen Irrsinn verspricht, also seinem Volk in Argentinien, sondern er hat sich hingestellt und hat gesagt, es geht durch ein tiefes Tal. Wir werden erst jahrelang leiden müssen. Wirklich leid, das hat er gesagt. Aber es lohnt sich, weil wir dadurch den Anschluss an die Welt wieder kriegen und dadurch auf die Beine kommen. Ich habe übrigens, und das schreibe ich auch, weil da sage ich, also das gebietet mir meine Bescheidenheit, zu sagen, ich habe die beiden Wahlsiege von Trump vorausgesagt. Und habe mich lächerlich gemacht, offiziell lächerlich gemacht, überall. Und habe in beiden Fällen recht behalten. Ich habe den Sieg von Milei vorausgesagt, wo man dachte, jetzt ist er endgültig verrückt geworden. Und sogar den Sieg jetzt der Zwischenwahl. An das hat überhaupt kein Mensch mehr geglaubt. Nach dem Motto, der Milei hat den Leuten so viel zugemutet, dass er nicht wiedergewählt, also seine Zwischenwahl, das Parlament besteht. Und auch da habe ich gesagt, die Leute werden das honorieren. Warum? Weil er eine Persönlichkeit ist, der man es abnimmt. Das ist eine Frage der Glaubwürdigkeit. Und so beantworte ich auch Ihre Frage. Der Milei-Effekt in Deutschland wird erst wieder eintreffen, wenn wir Politiker haben, denen man es abnimmt, was sie sagen, die glaubwürdig sind. Wir beiden als Journalisten haben eigentlich das gleiche Handwerkszeug wie ein Politiker. Ohne dem können wir gar nicht leben. Nämlich drei Dinge: Glaubwürdigkeit, Vertrauen und Kompetenz. Die drei Dinge gehören zusammen. Wenn eins wegbricht.
Und sehen Sie einen solchen Politiker in Deutschland?
Also, ich will mich jetzt nicht auf Personen festlegen, wirklich nicht, sondern wir können in der nächsten Nähe wenigstens sagen, es gibt eine charismatische Persönlichkeit auf Länderebene, wo man es mal versuchen kann. Steht der Mann zu seinem Wort und kann ich ihm vertrauen? Das ist, ich sage es ganz offen, Sachsen-Anhalt. Und das sage ich übrigens zusammen mit dem Philosophen Rüdiger Safranski, der ja keineswegs ein konservativer AfD-Anhänger ist. Ganz im Gegenteil, der jetzt in Übereinstimmung mit mir auf Kontrafunk gesagt hat, wir müssen an einer Stelle versuchen, dass die AfD beweisen kann, ob sie es kann oder nicht. Ich sage auch in meinem Buch, die Buchstaben AfD kommen übrigens, glaube ich, gar nicht vor, nur einmal oder zweimal. Mir geht es doch nicht um Wahlwerbung. Mir geht es darum, die Fakten offenzulegen, damit jeder selber entscheiden kann, was ist meine Alternative. Und es gibt eine Alternative zu diesem Wahnsinn, den wir gegenwärtig erleben. Das heißt, an einer Stelle mal versuchen, wie in einem Versuchslabor, Magdeburg, können dies. Und es kann ja eine große Enttäuschung kommen. Dann sind wir beiden, können wir hier ein Jammerinterview machen und sagen, jetzt ist alles vorbei, es war gar keine Partei mehr. Ich glaube es nicht. Was brauchen wir denn? Gucken Sie sich bitte, und das mache ich doch seit einem halben Jahrhundert, sich die jeweiligen Fraktionen, nehmen wir nur den Bundestag, wir können auch Landesparlamente nehmen. Da hatten wir früher bei CDU und CSU die Breite des Volkes. Da war der Landwirt, der Konditormeister, die Hausfrau, die Lehrerin, der Arzt, es waren alle da. Heute haben wir bis in die CSU hinein Berufspolitiker, Studienabbrecher, Menschen, die nie was anderes gemacht haben als Politik und keinen Draht mehr zum Volk haben. Wir haben aber auch die Fraktion der AfD. Ich sage das mal ganz offen, man kann es doch googeln, man kann doch die Berufe sich angucken. Nirgendwo haben sie eine solche Breite von Berufen wie dort. Und die Doppelspitze besteht aus einer international renommierten Volkswirtschaftlerin namens Weidel und einem Malermeister, der bodenständiges Handwerk betreibt, namens Kupala. Das ist doch das Idealste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und da muss ich sagen, ich idealisiere nichts, aber ich möchte wieder. Und das ist mein Credo. Ich wähle nur Menschen, die eine abgeschlossene Berufsausbildung haben oder ein Studium, zumindest Lebens- und Berufserfahrung. Das ist meine Bedingung. Und was anderes kommt für mich nicht in Frage. Und das wären wieder Persönlichkeiten. Und dann schauen Sie sich die Großen an, die wir in der Vergangenheit hatten, die plötzlich idealisiert werden. Wieso idealisieren denn liberale Leute Strauß, den sie früher bekämpft haben? Oder Konservative wie ich, Herrn Wehner oder sogar Willy Brandt? Oder Helmut Schmidt, den habe ich doch nie im Leben gewählt. Aber plötzlich erscheinen die wie Leuchttürme, alleine wegen dieses Dreiklangs, Glaubwürdigkeit, Vertrauen und Kompetenz. Und dasselbe, lieber Thomas Eglinski, betrifft doch auch unseren Berufsstand. Welche Journalisten werden denn heute noch akzeptiert? Das sind eben die, denen man vertrauen kann, aber nicht wegen wolkiger Sprüche, sondern aus kompetenten Gründen heraus.
Wir brauchen mehr Kompetenz, aber mit dieser Kompetenz ist es nicht unbedingt gut gestellt. Sie schreiben in Ihrem Buch auch über eine INSA-Umfrage, die Sie so ein bisschen umformulieren. Ja. 66% sagen laut Ihrer Umfrage, diese Politik gefährdet Deutschlands Zukunft. Warum glauben Sie, führt dieses Wissen nicht automatisch A, zu politischem Handeln und B, zu einem richtigen Wählerverhalten? Nein.
Also ich habe diese Umfrage ja auf eigene Kosten, obwohl das Buch nur 15 Euro kostet, aber ich will da nichts verdienen, auf eigene Kosten machen lassen. Und zwar wenige Tage vor Druck des Buches, das ist also von Mitte Januar. Und ich wollte wirklich mal wissen, liege ich völlig falsch mit meiner Meinung, dass die gegenwärtige sogenannte Elite unser Land und unsere Zukunft zerstört. Und das Erschütternde ist ja, dass 2/3 der Leute sagen, jawohl, sie machen alles kaputt. Das sind sogar mehr, also es sagen weniger, Hahnes These stimmt nicht, als die Koalition gewählt hat. Das heißt, selbst im Regierungslager glauben die Leute inzwischen, also von den Wählern, die Gegenwärtigen machen unser Land kaputt. Ich bin ja gewarnt worden und habe von vielen. Und das Buch wird ein Rohrkrepierer, lass es lieber sein oder finde einen anderen Titel. Denn das Thema kaputt machen gilt nicht mehr. Wir haben doch CDU und CSU. Wir haben doch die Parteien des Mittelstandes, der Sicherheit, der Familie. Man kann doch alles auflisten, für was diese C-Parteien mal gestanden haben. Und ich bin dabei geblieben, aus meiner Erfahrung, aber aus dem Gefühl heraus, es wird nicht gut gehen. Und wir erleben das jetzt, dass Menschen erschüttert sind. Und zwar, man muss nur Daten sehen. Unser Interview jetzt, wenn das nachher zu Ende ist, dann haben 3 Firmen wieder Pleite angemeldet, Insolvenz. Jede Stunde 3 Firmen gehen kaputt. Die Bildung unserer Kinder ist eine Katastrophe. Wenn sie in Schulen sind, in denen kaum mehr einer Deutsch spricht, in dem die Lehrer demotiviert sind. Natürlich, die Parallelgesellschaft dieser Grünen und CDU und CSU-Leute, die ihre Kinder in Privatschulen schicken, die kriegen das nicht mit. Die kriegen ja auch die Schäden der Migration nicht mit. Die werden nicht vom Zug geworfen. Die werden nicht mit Messern bedroht. Die haben auf meine Steuerkosten und auf ihre Steuerkosten ihre Sicherheitsleute und ihre Parallelwelt. Und was die Menschen am meisten aufregt, das ist die Lüge. Das ist die Lüge. In einem Land, das sich so moralisch gibt, mit Parteien wie CDU, CSU, die sogar noch das C im Namen führen, die sich so hochmoralisch geben und sind Parteien der Lüge.
Hochmoral ist ja ein sehr, sehr gutes Stichwort. Auch diese behandeln Sie in Ihrem Buch. Da schreiben Sie, Deutschland zerstöre sich im Wahn der Hochmoral. Gibt es, Herr Hane, eine moralische Position, bei der Sie selbst sagen würden, ja, das kostet Wohlstand, aber sie ist es wert, vielleicht auch in Anlehnung an Javier Milei?
Ja, es ist die Form, größtmöglichste Gerechtigkeit zu schaffen. Gerechtigkeit aber jetzt nicht im sozialistischen Sinne, dass alles gleich gemacht wird, sondern dass die Menschen zufrieden sind. Dass in Zufriedenheit steckt ja das Wort Frieden. Wir brauchen wieder diesen inneren Frieden, jenseits von Klassenkampf, jenseits von Hass und Hetze und Neid. Dass jeder merkt als Bürger, wir sind gebraucht. Wir gehören einfach, wir sind nicht namenlos irgendwelche uniformierten Leute, sondern wir sind beteiligt am Aufbau und am Erhalt unseres Landes. So ging es nach dem Krieg 45 los. Und das Interessante ist, wir haben das alles von Ludwig Erhard, der sozialen Marktwirtschaft. Und Erhard hat ein ganz wichtiges Credo gehabt, nämlich der Sozialstaat darf nicht mehr als 30% bedeuten. Das heißt, die Sozialausgaben dürfen nicht über 30% gehen, sonst bricht alles zusammen. Das war Ludwig Erhard. Das war Jahrzehnte Wohlstand und auch Frieden. Deutschland hat im Gegensatz zu Frankreich die Massendemonstrationen, die Generalstreiks, brennende Barrikaden nicht gehabt, obwohl die Gewerkschaften natürlich rebellierten und Arbeitgeber und Dings, das ist ja völlig klar. Aber es war noch immer ein innerer Frieden. Und das ist für mich ein Schlüssel. Hochmoral heißt heute, wir müssen das Geld verteilen. Alles, was wir nicht haben, verteilen wir möglichst noch Kindergeld nach Bulgarien und möglichst noch nach Syrien. Es muss die Viertfrau noch kommen und die Fünftfrau auf Afghanistan. Übrigens in Klammern, wer die einfliegt, ist Herr Dobrindt. Herr Dobrindt, CSU-Innenminister, hat uns versprochen, die Grenzen werden jetzt zugemacht und aus Afghanistan kommt jetzt sowieso keiner mehr. Flugzeugeweise kommen diese Leute. Sie werden mit Bürgergeld überschüttet. Die Ukraine-Flüchtlinge, die bei mir nebenan mit dem Ferrari sitzen, mit dem Lamborghini und mit dem Porsche, holen sich aber drei Straßen weiter, sitzt dieses berühmte Lageso, dieses Amt in Berlin, was das Geld verteilt, da holen die sich das Geld ab. Da werde ich ja langsam verrückt. Das heißt, unser Sozialstaat wird so überstrapaziert. Und jetzt gibt es die Theorie, die ich auch vertrete. Das ist eine Masche der Kaputtmacher. Wenn man den Sozialstaat überdehnt, dann bricht alles zusammen. Dann haben Sie die Situation, und ich lese gerade einen Historienroman über die Nürnberger Prozesse 1945-46. Und da wird ja von den Richtern, den amerikanischen oder englischen, werden die Nazi-Größen, Göring zum Beispiel, gefragt, wie habt ihr das hingekriegt, dass die Menschen in Massen diesen irren Führern hinterhergelaufen sind? Und da sagen sie alle übereinstimmend, Hass und Hetze, und danach haben wir Angst gemacht. Und die Angst hat uns die Leute zugetrieben. Und jetzt ist das nicht eine Erfindung von Peter Hane, sondern es ist in den Akten zu lesen, aber nennen wir einen unserer jüdischen Kollegen, den berühmten Henrik M. Broder, der weite Teile seiner Familie im KZ verloren hat. Er ist es, der sagt, wenn du dich wunderst, wie das damals alles sein konnte, in den 30er Jahren hin zu Hitler, dann schau dir uns heutige an. Mehr muss man nicht sagen.
Sie haben eines erwähnt, die Bürger wollen mitgenommen werden, wollen ernst genommen werden, wollen vor allen Dingen nicht angelogen werden. Da gibt es ja noch einen Punkt, der so überhaupt nicht aufgearbeitet wurde, aber ich denke, dass der eine Voraussetzung dafür ist, dass Vertrauen wiederhergestellt werden kann, und das ist die Corona-Aufarbeitung. Wie kriegt man denn dieses Thema aus dieser Endlosschleife? Was ist denn für Sie echte Aufarbeitung jenseits von bloßen Schuldzuweisungen?
Naja, es ist zumindest erstmal die Wahrheit, wenigstens die Wahrheit auf den Tisch zu bringen. Aber ich sag mal in Klammern, ich stelle mir in dem Zusammenhang, in vielen anderen Fragen auch, vor, Trump hätte die Wahl in Amerika nicht gewonnen. Was wäre dann los? Muss man sich immer vor Augen führen. Da kann ich nur sagen, Gnade uns Gott. Also, wer jetzt über Trump herfällt, ob das Epstein-Akten sind oder was auch immer. Trump darf ja an sich noch nicht mal mehr atmen. Dann wird er ja in Deutschland schon niedergemacht. Man muss sich das nur vorstellen. Es gäbe dann keinen Robert Kennedy als Gesundheitsminister. Man muss ja das ganze Kabinett Trump sich mal angucken. Das ist ja J.D. Vance als Vizepräsident. Er hat ja in München in seiner berühmten Rede Deutschland und Europa nicht die Leviten gelesen, sondern nur den Spiegel vorgehalten. Davos. Das macht der Trump ja alles in einer Rhetorik, die ich ja herrlich finde. Also ich finde alle Leute, die unkonventionell sind, deswegen liebe ich Herrn Millet mit seiner Kettensäge. In meinen Veranstaltungen bin ich auch schon jetzt mit Kettensäge aufgetreten. Nur um den Leuten zu demonstrieren. Man muss das ja alles bildlich klar machen. So. Ein Trump, ein Vance, hält uns den Spiegel vor und sagt, wollt ihr eure Kultur selbst zerstören? Das heißt, wir brauchen ja Putins Panzer gar nicht. Wir machen das ja alles von selbst. Und zur Kultur gehört Wahrheit. Corona ist für mich das schlimmste Verbrechen nach dem Holocaust. Anders kann ich es nicht mehr sagen. Ich werde überschüttet, aufgrund auch meiner Vorträge oder Bücher, mit persönlichen Geschichten, wo Leute mir schreiben oder erzählen, was sie in dieser Zeit erlebt haben. Alleine schon ungetröstet sterben, das Abschieben in die Einsamkeit und Isolation, das hat die Alten betroffen. Und das Schlimmste, unsere unschuldigen Kinder. Und man muss es alles mal auf den Punkt bringen. Bei 30 Grad, 32 Grad, wurden unsere Kinder sogar im Sportunterricht hinter diese Kaffeefilter gesetzt. Diese unmenschlichen, sinnlosen, wir wissen das doch alle, sinnlosen Masken. Heute kriegen sie mit 26 Grad schon schulfrei, weil das ja Erderhitzung ist. Das heißt, die Klimaideologie stellt die Corona-Ideologie ja noch absurd in den Schatten. Also bitte nochmal klar sich überlegen. Bei 35 Grad waren die Kinder bei Corona unter Masken, sogar im Sportunterricht. Das ist Kindesmissbrauch und Menschenverachtung pur. Das ist die Misshandlung jeglicher Menschlichkeit. Und jetzt kriegen sie hitzefrei bei 25 Grad. So, dasselbe kann ich übrigens auch sagen bei 3 Schneeflocken. Bricht in Deutschland alles zusammen und die Kinder kriegen schulfrei. Aber dieselben Kinder sollen jetzt gegen Putin kriegstüchtig gemacht werden, wo 10 Meter Schnee liegen. Also es ist alles nur völliger Wahnsinn. So, und bei Corona kann ich nur sagen, die Wahrheit muss auf den Tisch. Und da bin ich knallhart. Und dann heißt es ja immer, ach, der Hanel ist ja Christ und dem fehlt die Liebe. Also es ist ja eines der beliebtesten Framings, also Hane fehlt ja die Liebe, da kann ich nur sagen, Das Gegenteil ist der Fall. Liebe aus christlicher Sicht ist ja nicht Rosamunde Pilcher oder Inga Lindström oder irgend sowas im Fernsehen oder Rote Rosen oder wie diese ganzen Serien heißen, sondern ist Jesus Christus. Und Jesus Christus stand für Wahrheit, aber Wahrheit in Liebe. Das heißt, ich möchte die Wahrheit aufdecken ohne Vorverurteilung. Aber wenn die Wahrheit erdrückend ist, dann müssen die Täter dafür büßen. Und deswegen bleibe ich bei meinem inzwischen ja nun schon fast im Duden stehenden Satz, ich will Handschellen klingen hören. Es geht nicht ohne die Bestrafung der Täter, sonst kriegen wir keinen Frieden in unserer Gesellschaft. Und Corona ist für mich so symbolisch für Irreführung. Und ich fordere ja in meinem Buch, warum werden nicht von Bhakti bis Ballweg all diejenigen, die uns immer schon die Wahrheit gesagt haben, in den letzten 4-5 Jahren, rehabilitiert, entschädigt, denen würde ich Straßennamen und Denkmäler hinsetzen, hätten wir nur auf die gehört. Aber für mich ist ja das Erschütterndste, das Totalversagen sowohl heute im gesamtpolitischen als auch während der Corona-Zeit der Christen und der Kirchen.
Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden. Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf1-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. Über 900 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf1.
Über die Kirche müssen wir gleich noch sprechen. Auch das hatte ich in Ihrem Buch gelesen. Da sprechen Sie von woken Warntempeln. Doch zuvor noch ein letzter Satz zur Corona-Aufarbeitung. Wenn Sie sich eine Zusammenfassung der Enquete-Kommission anschauen, ja, dann ist doch niemand bereit, die Wahrheit zu sagen. Es soll doch nach wie vor alles unter den Teppich gekehrt werden. Und wir tun die in die Enquete-Kommission berufenen Aufklärer wie Professor Lausen, Professor Humburg oder auch Beate Pfeil regelrecht leid. Wie geht's Ihnen, wenn Sie das sehen?
Ganz genau so. Es ist aber, wie ich deswegen sage ich ja hier, warum macht ihr uns kaputt? Und meine auch die Wähler, auch die Wähler. Das heißt, die wählen quasi die Brandstifter als Feuerwehr. Und das ist heute abgebildet in der Enquete-Kommission. Das heißt, die Brandstifter sollen jetzt aufklären, sollen die Feuerwehr spielen. Jeder weiß, dass das doch völlig unmöglich ist. Sie müssen möglichst Neutralität bringen und Menschen, die den Überblick und die Zahlen und die Daten haben, und die Namen haben Sie ja eben unter anderem genannt, Lausen und Homburg, die das ja in aller Ruhe, also ich habe da ja gar keine Ruhe mehr, ich würde da ja ausflippen, wenn ich dieses dumme Gewäsch höre von sogenannten Experten in diesen Kommissionen, die ja alle Bundesverdienstkreuze umgehängt gekriegt haben, die ja höchste Posten haben in Politik und in diesen NGOs, die ja GOs sind. Das ist ja alles regierungsamtlich, sehr irre. Das heißt, die werden in ihrer Dummheit und in ihrer, wie soll ich sagen, Manipulation eines ganzen Volkes noch hochgehoben. Das wäre ja so bei den Nürnberger Prozessen, wenn Herr Freisler da wieder auferstanden wäre als der schrecklichste Richter der Menschheit und würde die Verhandlungen da leiten. Es ist doch alles irre. Und hier muss man auch Klartext sagen und sagen, so kann das nicht funktionieren. Aber es gibt inzwischen so viele Opfer, die sind nicht wegzudiskutieren. Und ich kann nur hoffen und kann nur appellieren, das mache ich auch in meinem Buch, bitte fallt nicht auf die Brandstifter rein. Die müssen abgestraft werden, an der Wahlurne abgestraft werden.
Man hätte Ihnen sicherlich mehr als einmal das Mikrofon abgestellt in der Enquete-Kommission. Aber noch einmal ein Appell an unsere Zuschauer. Am 8.3. ist die erste der Landtagswahlen, der 5, die wir im Superwahljahr haben. Und vielleicht teilen Sie diese Sendung, das Statement von Peter Hane oder aber auch sein Buch, insbesondere zunächst einmal mit all Ihren Bekannten, die in Baden-Württemberg zu Hause sind. Denn wenn wir uns dort die aktuellen Umfragen ansehen, dann schwant mir Böses. Wir wollten noch über die Rolle der Kirchen sprechen.
Ja, aber wo Sie jetzt Kirche sagen, bevor Sie die Frage stellen und Baden-Württemberg haben, habe ich jetzt die Gelegenheit zu sagen, am 1. März werde ich zum zweiten Mal, vor einem Jahr haben wir das schon mal gemacht, in Waiblingen-Hegnach, in diesem wunderbaren Ort, da der gesamte Ort besteht aus Porsche-Mitarbeitern. Sie können sich vorstellen, wie es denen jetzt geht. Porsche ist völlig kaputt, Bosch ist kaputt. Ich schreibe ja in meinem Buch ein ganzes Kapitel, Stuttgart, das zweite Detroit. Es geht kaputt, es wird kaputt gehen. Keiner lacht mehr darüber. Inzwischen gibt mir ja die linke Stuttgarter Zeitung recht und schreibt exakt das Gleiche wie Peter Hane, nämlich das zweite Detroit. Übrigens in vielen, in meinem Buch. Die Welt am Sonntag hat ja vor 3 Wochen eine große Spalte gemacht, ohne Hass und ohne Häme. Und hat erklärt, das ist kein Populismus, was ich mache, sondern das ist Aufklärung und Fakten. Ich bin in der Pauluskirche in Hegnach, also einem Stadtteil von Waiblingen, am 1. März. Morgens ein richtig schöner Gottesdienst. Dann backen die Kuchen wie Weltmeister für 1000 Leute. 1200 können auch kommen. Und dann kommt ein Vortrag über die Lage der Nation. Wir trennen das. Und das ist ja das, die Frage an die Kirchen. Sie werfen uns, mir, Politisierung auf der Kanzel vor. Ich habe noch nie auf der Kanzel polarisiert, sondern da halte ich eine Predigt aus der Bibel heraus, die aber auch immer aktuell ist. Aber dann sind wir als Christen gerufen, nicht zu schweigen. Dietrich Bonhoeffer, auf den sich ja so viele Linke berufen, der hat ja den klassischen Satz gesagt, und wenn ich aus dem Fenster gucke, kann ich da ja fast hingucken. Da hat Dietrich Bonhoeffer gesagt, wenn ihr auf dem Kurfürstendamm einen Amokfahrer mit seinem Auto in eine Menschenmenge rasen seht, dann ist es nicht meine Aufgabe als Pfarrer und als Christ, der er war, die Opfer zu beerdigen und die Angehörigen zu trösten. Meine Aufgabe ist es, dem Amokfahrer ins Lenkrad zu greifen. Und das ist, darin sehe ich meine Aufgabe, als Christ, als politischer Realist, ins Lenkrad zu greifen. Warum macht ihr uns kaputt? Und das findet sich in der Kirche heute nicht mehr.
Das ist ein schönes Bild, das man da vor Augen hat. Dem Amokfahrer ins Lenkrad greifen. Das wäre die Aufgabe, insbesondere der Kirche. Ja. Da stelle ich mir sowieso die Frage, warum immer noch so viele Menschen Mitglied in diesen kirchlichen Vereinigungen sind. Was war denn so der Moment, wo Sie gesagt haben, jetzt hat die Kirche endgültig ihren Auftrag verlassen?
Ja, das war ein Prozess. Ich bin ja 20 Jahre in der obersten Leitung der evangelischen Kirche gewesen. Und damals als junger Journalist, da war ich so der Jugendfaktor. Und gleichzeitig besetzte ich ja das Ticket für Konservative. Es waren ja nur 12 Leute. Die EKD damals noch mit 26 Millionen Mitgliedern geleitet haben. Aber das hat sich schleichend verändert. Die Kirche ist immer politischer geworden, das Politische natürlich links. Dann kam noch Vogue hinzu, jetzt haben wir ja als Krönung noch Queer. Man fasst das ja alles nicht mehr. In Berlin werden offiziell, ohne Widerspruch von irgendeiner Kirchenleitung, 4 Männer miteinander getraut. Also, das ist ja alles der helle Wahnsinn. Gleichzeitig wird aber auch, werden die Weihnachtskrippen dekolonialisiert, indem die Schwarzen von den Heiligen Drei Königen rausgeworfen werden, wie im Ulmer Münster, wo die 30 Jahre gestanden haben als Kulturgut. Es gibt keinen Irrsinn, den die Kirchensteuerkirche, und deswegen betone ich jetzt Kirchensteuerkirche, nicht mitmachen. Da ist Geldentzug das einzig Wirksame. Man muss den Leuten das Geld nehmen. Wobei ich in Klammern sagen muss, liebe Zuschauer, lassen sich nicht in die Irre führen. Wenn Ihnen gesagt wird, wenn die Kirchensteuer wegfällt, gibt's ja keine Sozialarbeit der Kirche mehr. Die Kirchen werden für die Sozialarbeit von den normalen Steuern bezahlt. Deshalb segnet die Kirche ja alle möglichen Flüchtlingsschiffe. Die Flüchtlingsindustrie, es ist ja eine reine Industrie von Caritas, von Diakonie, von kirchlichen Einrichtungen, Heimen, Wohnungen, alles Mögliche. Eine reine Industrie, die wird vom Staat finanziert. Das heißt, ihre Kirchensteuern können sie immer noch woanders verplempern. Deswegen ist es ja in Sachsen-Anhalt das Erschreckende, dass Herr Siegmund mit seiner AfD in seinem Regierungsprogramm hat, diese Kirchensteuergeschichte sofort zu beenden. Aber damit sind die Kirchen ja noch nicht pleite, sondern sie kriegen ja unglaublich viel Geld, notfalls dann aus Berlin. Für mich ist wirklich die Frage, der Auftrag der Kirche müsste doch sein, zum Beispiel bei Corona, sich um diese Opfer von der ersten Stunde an gekümmert zu haben. Das Gegenteil war der Fall. Sie haben ihre eigenen Gottesdienste geschlossen, sie haben ihre Heime isoliert, sie haben die Menschen im Stich gelassen. Und jetzt haben wir doch, ich mache mal einen weiten Bogen, die aktuelle Diskussion, jetzt kommt ja CDU und CSU, Social Media erst ab 16. Das heißt, Kinder und Jugendliche sollen nicht mehr ans Internet. In Klammern, Nacktigall, ich höre dir trapsen. Da geht's doch nicht um das seelische Wohl der Kinder. Sie sollen nur nicht ihren Sender sehen. Sie sollen nicht die Alternativmedien sehen. Sie sollen vor allem nicht den bösen Herrn Trump sehen oder J.D. Vance oder was auch immer. Sie sollen bitte indoktriniert werden durch das Öffentlich-Rechtliche. Darum geht es. Aber jetzt nehmen wir trotzdem das mal ernst. Denn ich bin ja oft in Amerika. Ich bin oft in Silicon Valley. Mir muss über Musk oder Steve Jobs oder so keiner was erzählen, über Bill Gates. Ein Steve Jobs, der quasi der Erfinder dieses Dämonischen ist, Handy, Internet, iPad, was auch immer, seine eigenen Kinder durften erst ab 14 an diese Geräte. Das heißt, der Mann wusste um die Gefahr, die ja wirklich auch existiert. Aber warum existiert denn die Gefahr? Weil wir den Kindern und Jugendlichen keine Alternativen mehr bieten. Wenn sie heute sagen, wir machen eine Wanderung, ein Lagerfeuer und ein Zeltlager. Ja, da sind sie doch Nazis, sind sie doch sofort Nazis. Also das ist doch 30er Jahre, 40er Jahre, das ist doch Adolf, ein Lagerfeuer und ein Zeltlager. Nein, Wenn ich heute mit jungen Leuten diskutiere, dann kriegen die leuchtende Augen, wenn Opa so aus seinem Leben erzählt, wie mein Vater früher aus Stalingrad, so erzähle ich dann, wie es denn so war, zu Anfang des Fernsehens, als das noch schwarz-weiß war und so weiter. Das heißt, damit will ich doch sagen, junge Leute lassen sich begeistern. Junge Leute lassen sich auch in Gemeinschaften, ob das Chöre sind, Sport, ich sag mal was ganz Banales, eine Nachtwanderung oder eine Skigruppe oder was auch immer. Wir bieten die Alternative doch nicht mehr. Die Kirchen waren einmal zuständig für die Arbeit an Jugendlichen, wie ich das erlebt habe, sonst wäre ich heute nicht der, der ich bin, und der Arbeit an Alten. Es gab Sportvereine und. Das ist alles. Und dann sind wir nochmal bei Corona. Gezielt kaputt gemacht worden. Das ist die Krux von Corona. Neben den körperlichen Schäden, die seelischen Schäden, die Zerstörung jeglicher Form von Gemeinschaft. Das heißt, unsere Kinder und Jugendlichen, seien wir doch mal ehrlich, haben keine Alternative mehr zu dieser Daddelei auf dem Handy. Sie haben doch gar keine Angebote mehr. Und dann sagen die Kirchen, na ja, aber jetzt haben wir doch den queeren Kindergarten und den woken Gottesdienst. Und unsere Jugendlichen lachen doch über sowas. Die lachen doch ihre Lehrer aus, wenn sie plötzlich die Biologie verändern und sagen, es gibt nicht nur zwei Geschlechter, sondern 167. Junge Leute wollen das nicht. Und die müssen wir kriegen. Und deswegen kann ich nur appellieren an unsere Zuschauer. Gebt die Jugend nicht auf. Auch mein Buch richtet sich ja als Warn- und Weckruf an die Jugendlichen, aber auch an die ältere Generation, zu sagen, resigniert nicht. Um der jungen Leute willen. Mir geht's doch nicht mehr um Opa und Oma. Mir geht's auch nicht mehr um meine Generation. Meine Generation, das sind die CDU-CSU-Wähler. Das hat Insa ja jetzt erst festgestellt. Diese beiden Parteien werden ja nur noch von Opa und Oma gewählt. Also Deutsch, wir sterben doch aus. Dann sind die Wähler weg. Die Jugendlichen sind ganz woanders. Sie sind zur Hälfte eben auf der rechten Seite und zur anderen Hälfte auf der linken Seite. Sie sind es satt, diese Wellness- und Wohlfühlparteien, die in Wirklichkeit alles kaputt machen, ihnen die Zukunft rauben und ihnen auch jeden Lebensraum kaputt machen. Corona hat ganz konkret die Lebensräume kaputt gemacht. Und ich habe im Ohr immer noch, ich bin jedes Jahr auch in Stanford, in Kalifornien, Universität, ist eine ganz linke, sind alles Demokraten, die da sind, also demokratische Politiker. Und wie ein Demokrat mir mal sagte, von der linken Seite her, ein Land ist dann nicht mehr eine Demokratie, wenn die Opposition keinen Raum mehr hat. Wir geben dem Denken schon nicht mehr einen Raum. Der Meinung und der Presse sowieso schon nicht mehr. Und jetzt geht's ja noch einen Schritt weiter. Frau Julia Klöckner von der CDU, die Bundestagspräsidentin, gibt der Opposition noch nicht mal einen Raum im Reichstag, einen richtigen Raum. Das heißt, die AfD-Fraktion sitzt wie in der Besenkammer, wie im Hühnerstall. Und bei der SPD können Sie noch ein Flugzeug landen lassen. So groß ist der Saal. Und da kann ich nur sagen, ich bitte jeden Zuschauer, der hier in Berlin ist, melden Sie sich an als Besucher beim Bundestag und bestehen Sie darauf. Ich möchte den Fraktionssaal der AfD sehen. Und wenn Sie den sehen, dann können Sie das C bei Frau Klöckner und bei Ihrer CDU streichen. Aber auch den Satz eines linken Professors in Stanford. Wenn der Opposition kein Raum mehr gegeben wird, kann man von Demokratie nicht mehr sprechen.
Ja, genau, das ist die Situation in Deutschland. Wir wollen aber noch mal einen Blick in Ihr Buch werfen, werter Herr Hane. In Warum macht ihr uns kaputt? Sprechen Sie auch Sprache als Kulturkampf an? Sie sagen konkret, rettet unsere Sprache. Was geht in Ihrer Meinung nach aber zuerst verloren? Ist es die Sprache oder das Denken?
Es gehört beides zusammen. Die Sprache ist ja quasi der Ausdruck des Denkens. Aber auch Sprache führt im Idealfall auch wieder zum Denken zurück. Also es ist quasi eine Einheit. Das Problem dieser ganzen Gendersprache und diesem ganzen Irrsinn ist ja, uns wird vorgeworfen, Ihnen dann ja auch, wenn man diesen Quatsch nicht mitmacht, wir würden uns dem Fortschritt verweigern. Sprache ändert sich doch. Und jetzt kann ich sagen, und das ist immer wieder, man muss der Sache auf den Grund gehen. Gendern, also die Sprache zu verändern mit meine Nachfolgerin in der Heute-Sendung, dann hörte ich dann die ZuschauerInnen und die LehrerInnen. Bei PilotInnen bin ich ja immer noch froh, dass die Piloten wenigstens innen sitzen und nicht außen, dass man da also noch sicher ist im Flugzeug. Man kann es ja nur ironisieren, aber das ist nicht links und fortschrittlich. Das ist der Rückfall in den Feudalismus des Mittelalters. Das heißt, die Obrigkeit, eine Minderheit, zwingt der absoluten Mehrheit auf, wie es zu sprechen und zu denken hat. Das ist die Wahrheit. Sprache verändert sich von unten nach oben. Jugendsprache, cool und sowas, ist plötzlich ganz normal. Aber doch nicht von oben nach unten. Und das ist ja meine These in dem Buch, Sprache verändert sich immer zum Sprechbaren, also letztlich zum Positiven. Sprache verändert sich niemals zum Negativen. Und das, was wir erleben, ist ja der helle Wahn. Es werden heute, Sie müssen sich vorstellen, beim Seefahrtssicherheitsamt heißt das, glaube ich, in Hamburg, wird eine Expertin entlassen, weil sie den Seewetterbericht nicht in Gendersprache bringt. So weit geht es ja schon. Sie verlieren ihren Beruf, wenn sie diesen Quatsch nicht mitmachen. Von dem wir ja wissen, von den Umfragen, dass das 90% der Leute sowieso nicht wollen und vor allem nicht machen. Ich versuche ja ein bisschen, ich habe ja viel Augenzwinkern in dem Buch, sonst wird man ja verrückt, und versuche das immer bei meiner Lieblingssendung mit meinem Freund Horst Lichter im ZDF, Bares für Rares, wo verzweifelt versucht wird, das merke ich ja von der Redaktion und ich kenne mich da ja im Inneren aus, von Händlerinnen und Händlern und Expertinnen und Experten zu sprechen. Also alles dieser Irrsinn. Und der Witz ist, keiner aus dem normalen Volk macht das mit. Wirklich keiner. Die sagen, jetzt gehen wir zu den Händlern, auch wenn da zwei Frauen sitzen. Weil das eben, das ist deutsche Sprache und damit ist doch niemand disqualifiziert und diskreditiert. Aber wir, ich habe ja ein ganzes Kapitel geschrieben, Dummheit siegt, ist der Titel, nämlich die Umbenennung der Mohrenstraße in Berlin und des U-Bahnhofs Mohrenstraße und überhaupt Mohrenapotheke und was es alles so gibt. Was für ein intellektueller Schwachsinn das ist. Es ist ja nach dem Motto, man muss den Betroffenen erst sagen, dass sie betroffen sein sollen. Die Betroffenen wissen das. Also ich habe noch keinen Schwarzen erlebt, der sich durch meine Sprache betroffen fühlt. Im Gegenteil. Die sind viel zu selbstbewusst und sagen, du liebes bisschen, ist für mich eine Ehre, wenn eine Apotheke nach mir genannt wird. Denn Mohr war etwas geradezu Königliches, das war nie etwas, das sind irgendwelche, da gibt's andere Worte für, die ich jetzt hier lieber nicht nenne. Die würde ich auch nicht gebrauchen. Aber Sprache ist ein Ausdruck der Kultur. Wenn uns irgendetwas verbindet, dann ist es die Sprache. Sprache darf uns nicht trennen. Heute ist es aber so, diesen Gender-Irrsinn spricht doch kein Handwerker, keine Verkäuferin, kein normaler Mensch auf der Straße. Das heißt, eine Pseudo-Elite koppelt sich total ab. Und das ist für mich eines der ganz großen Themen. Wir haben heute eine Parallelgesellschaft von Menschen, die sich längst vom normalen Volk abgekoppelt haben.
Ja, lassen Sie uns da auf der Zielgeraden unseres Gesprächs mal über die Parallelgesellschaften sprechen. Ich hatte unseren Zuschauern auch versprochen, wir kommen nochmal auf den Fall Daniel Günther zurück, den Sie ja ebenfalls in Ihrem Buch bereits drin haben. Was Ihnen noch fehlt, ist das erste Gerichtsurteil in Sachen Steinhöfe gegen Günther. Ist das nicht auch Schwachsinn im Quadrat, dieses Urteil?
Ja, natürlich ist das Schwachsinn im Wahl. Also ich meine, ich prophezeie ja schon vieles in meinen Büchern und bin froh, dass das auch alles eingetroffen ist. Hier bin ich froh, dass ich mich zurückgehalten habe. Ein Urteil zu fällen, dass Herr Günther in dem Augenblick, wo er die Medienzensur gefordert hat, nicht als Ministerpräsident gesprochen hat, sondern als Privatmann, das ist so absurd. Es sind ja die großen Rechtswissenschaftler, auch Böhme Nessler zum Beispiel, ist ja ein Mann, der keinerlei Schaum vorm Mund hat. Oder Professor Lindner aus Augsburg, den ich ja in meinem Buch auch in einem ganzen Kapitel zitiere, sind alles renommierte Rechtswissenschaftler. Die schütteln ja schon mit dem Kopf, auf welche Idee Gerichte kommen. Aber lieber Herr Glitzky, hier muss man wieder gucken. Es hat alles greift ineinander. Dieses Urteil war ja das Verwaltungsgericht von Schleswig-Holstein. Es ging um den schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten. Staatsanwaltschaften sind weisungsgebunden an den jeweiligen Justizminister, der wiederum seinem Ministerpräsidenten untersteht. So erklärt sich doch, dass die schlimmsten Urteile, zum Beispiel was Internet angebliche Verleumdung angeht, finden in Bamberg statt. Und Bamberg ist weisungsgebunden. An wen denn? An Herrn Söder von der CSU. Das Bundesverfassungsgericht wird geführt von einem CDU-Funktionär. Funktionär! Das heißt, und der Verfassungsschutz ja auch. Das heißt, wir haben hier eine Verzahnung in die Parteipolitik mit irrsinnigen Urteilen. Wobei in Klammern ich sagen muss, es ändert sich einiges. Man hört überraschend, auch die Frau, die ich eben zitiert habe, die vom Schifffahrtsseezeichenamt oder wie auch immer das da hieß in Hamburg, die hat in der Klage, sie müsste unbedingt gendern, doch Recht bekommen. Das heißt, es gibt auch Urteile, die einen aufatmen lassen. Hier ist es aber absurd. Herr Günther erklärt, Medien sind nicht heilig. Ich möchte jetzt nicht in die jüngere deutsche Geschichte gucken, aber ich wüsste einen Namen, der das auch sagen würde. Dann haben wir bald das Bundespropagandaministerium. Dann haben wir auch bald die Bücherbrennung. Wissen eigentlich, und das schreibe ich ja übrigens in meinem Buch, ich schreibe, eigentlich müssten die Kritiker aufatmen, meine Kritiker. Die kommen ja jetzt alle aus den Löchern. Die sind ja erschüttert über den Erfolg eines solchen Buches. Dann kommt immer so nach dem Motto, wie viel Blöde muss es denn geben, die so einen Schwachsinn kaufen? Und dann können sie nicht umhin, mich auf vordere Plätze der Bestsellerlisten zu setzen. Und dann beginnt der Kampf gegen möglichst noch Boykott. Da kann ich immer nur sagen, erstens, die Bücherverbrennung hatten wir schon mal. Die brauchen wir nicht mehr. Ich kämpfe dafür, dass jede Meinung frei geäußert werden kann. Wenn einer eben meint, die Erde ist eine Scheibe und der Mond ist aus Schweizer Käse, dann soll er das behaupten. Da kann er Demonstrationen machen, Kundgebungen machen, was auch immer. Wir haben Meinungsfreiheit. Im Sinne von Voltaire, ich setze mein Leben dafür ein, dass man, solange es nicht strafbar ist, seine Meinung offen sagen kann und nicht dabei behindert wird. Das heißt, ich warne auch meine Kritiker, auch jetzt, und sage, seid vorsichtig. Ihr müsst immer bedenken, dass es euch ja betreffen könnte. Ich will das nicht heraufbeschwören, ich will das auch gar nicht. Aber irgendwann hat das alles mal seine Grenzen. Und wir leben, ich meine, es ist doch ein Irrsinn. Erst behauptet Herr Günther das, dann behauptet das ZDF, er hat es gar nicht gesagt, obwohl es ja nachweisbar ist. Es ist ja alles im Internet abrufbar. Ich warte auf den Tag, wo gesagt wird, Herr Günther war überhaupt gar nicht in der Talksendung. Das Ganze ist eine Verschwörungstheorie. Wobei ich bei diesem Stichwort nur sagen kann, eine Verschwörungstheorie nach der anderen entpuppt sich als Wahrheit. Es ist unfassbar, was wir heute erleben, was für was man noch verfolgt wurde. Corona angefangen, ist heute alles wahr geworden. Alles, also man könnte ja ganze Bücher schreiben, was alles wahr geworden ist. Und wer dann gesagt hat, wie ich, wartet nur ab. Es ist nicht grün, rot, links, was uns das Leben schwer macht. Es wird die CDU sein und die CSU. Da wurde ich ja auch von den Leuten, denen ich früher ja sehr nahe stand, geradezu dämonisiert. Das sei ja jetzt die endgültige Verschwörungstheorie. Es ist alles eingetroffen. Warum? Weil diese antidemokratische Schutzwall, weil diese Brandmauer die CDU und die CSU an die Linke binden. Wenn sie überhaupt je an der Macht bleiben wollen, brauchen sie inzwischen nicht nur die SPD, sie brauchen inzwischen nicht nur die Grünen, sondern Herr Günther, da sind wir wieder bei dem Herrn Günther, man muss immer die Zusammenhänge sehen, hat bereits vor zwei Jahren seiner Partei empfohlen, zusammenzuarbeiten mit der Linkspartei. Das heißt mit der SED, das heißt mit den Mauerschützen, das heißt ein Kohl, ein Strauß, sie rotieren im Grab. Es gibt einen Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU gegenüber der AfD und gegenüber der Linkspartei. Gegenüber der Linkspartei ist sie längst durchbrochen. Und bei der AfD, die ja quasi das Programm der alten CDU und CSU abgeschrieben haben. Also eigentlich müssten CDU und CSU die AfD verklagen. Wenn ich jetzt CDU wäre, würde ich sagen, ich verklage die AfD, dass ein Plagiat. Das Parteiprogramm ist ein Plagiat. Das ist die objektive Wahrheit. Nur wenn Sie das täten, würden Sie ja eingestehen, dass Sie den Kurs verändert haben. Und nicht ich. Und auch nicht Sie. Und das gehört zur Wahrheit.
Und ja, dazu, wenn man dazu das einmal begriffen. Dazu bedarf es Einsicht, die wir momentan nicht erkennen. Herr Hane, ich möchte noch zwei Namen zurufen zum Stichwort Parallelgesellschaft, möchte Sie aber bitten, denen nicht ganz so viel Zeit zu schenken. Aber so ein kurzer, knapper Kommentar zu Wolfram Weimer, der würde mich schon interessieren, denn der lebt, glaube ich, auch in einem Paralleluniversum, oder?
In einem völligen Paralleluniversum, in dem, und das ist das Entscheidende, eigene Gesetze und eigene Regeln herrschen. Das ist das Kennzeichen der heutigen Parallelgesellschaft. Ob das der Fall Günther ist, der da angeblich als Privatperson war, oder Herr Weimer, der ja seine eigene Firma ganz trennt von seinem politischen Dasein, was faktisch falsch ist, aber was von Lebenserfahrung her überhaupt nicht geht. Hier auch die Gerichte, die gesagt haben, alles okay, alles okay. Nein, es ist eine Verkommenheit von Moral. Wie soll sich jemand erklären, dass er, wenn er das Tempolimit überschreitet oder falsch parkt oder irgendeine Kleinigkeit falsch gemacht hat, sofort vor den Kadi kommt, beziehungsweise wenn er im Internet irgendwas äußert, und diese Leute werden frei laufen gelassen? Das ist der Gipfel von Doppelmoral. Und dann kann man nur noch ironisch sagen, so sind wir Deutschen. Wir haben eben nicht nur Moral, wir haben sogar Doppelmoral. Wahnsinn.
Wie steht denn der Peter Hane zu den Epstein-Files? Was tut sich da für eine Parallelgesellschaft auf?
Das ist der Abgrund schlechthin. Und da ich es kurz sagen soll, als Christ sage ich, hier beweist sich wieder einmal, und die Bibel hat doch recht. Der Mensch ist eben nicht gut. Der Mensch hat tiefste Abgründe. Ein Hitler war ein Mensch, ein Idi Amin in Uganda, damals der Massenmörder, ein Mensch. Maduro, Venezuela, Gott sei Dank hat Trump das Volk von diesem Verbrecher befreit. Wir könnten viele Namen nennen. Abgründe. Hier zeigen sich die tiefsten Abgründe. Das Schlimme ist nur, wer alles beteiligt ist. Nämlich Leute, die Demokratie und Moral vor sich hertragen wie eine Monstranz, die heute größtenteils an Schaltstellen sitzen und immer noch agieren und bisher jedenfalls von Verfolgung frei waren. Sie agieren immer noch. Das ist das Tragische, das Schlimme daran. Wir haben auf der sexuellen Ebene, erinnern Sie sich, man muss immer in die Geschichte gucken, den Fall Dutroux in Belgien. Sie können mal googeln, sage ich den Zuschauern, Abgründe, wie Kinder dort geschlachtet wurden. Und die Verbindungen gingen bis ins Königshaus. Bis ins Königshaus. Abgründe. Und jetzt erleben wir plötzlich, wie eine Pseudo-Elite sich völlig abkapselt von der übrigen Welt, eigene Gesetze hat, eigene Regeln hat, überall vernetzt ist, vernetzt in Politik, in Wirtschaft, in Banken und in die Rechtsprechung. Und da ist ja noch nicht alles aufgedeckt. Und ich kann nur sagen, wehret den Anfängen. Was brauchen wir denn sonst? Und das sage ich mit meinem Buch. Warum macht ihr uns kaputt? Warum tut ihr uns das an? Was ist los mit euch? Was soll denn jetzt noch kommen? Nennen Sie mir doch irgendwas, was jetzt noch kommen kann. Größere Abgründe gibt's doch gar nicht. Aber es ist die Realität. Und deswegen kann ich nur sagen, seid wachsam. Auch im Kleinen, in dem, was wir jetzt erleben. Ob das in der Familie ist, am Arbeitsplatz, aber auch in unserer Kommune. Hört doch endlich auf mit diesem ganzen queeren Woken-Quatsch. Kommt doch wieder zurück zur Normalität, zur Menschlichkeit, zur Mitmenschlichkeit. Deswegen kann ich ja nur aufrufen, einmal was Ihren Kanal und Ihren Podcast angeht. Natürlich, das muss man abonnieren. Da muss man auf dem Laufenden sein. Ich kann nur sagen, bei 15 Euro bereichere ich mich nicht. Stürmen Sie die Buchhandlungen und holen Sie das und verteilen Sie das und geben Sie es weiter. Das Wichtigste ist, allein geht man ein. Wir müssen
das zusammen. Schön, dass Sie Ihr Buch nochmal erwähnt haben. Wir verlassen jetzt mal das aktuelle Geschehen. Zwei kleine Schlussfragen habe ich noch. Und zwar etwas provokant. Die Frage, welcher Satz aus Ihrem Buch eignet sich am meisten, um gegen Sie verwendet zu werden? Und warum stehen Sie trotzdem dazu?
Oh, da bin ich jetzt. Also manche würden sagen, alles eignet sich gegen mich verwandt zu werden. Also ich kann nur sagen, ich war selten so harmlos in meiner Darstellung, aber so scharf in der Analyse. Also ist Ihnen ein Satz aufgefallen, wenn Sie so fragen? Also klar, es gibt ja Leute, die hinter jedem Stuhlbein schon einen Rechtsradikalen vermuten. Oder das ist alles Nazi hoch 27. Man darf ja was Normales gar nicht mehr sagen. Da bin ich jetzt platt, weil die Frage ist natürlich klasse. Aber da fällt mir nichts ein. Also ich bin ja nach dem Motto an Bescheidenheit und Demut übertrifft mich keiner. Ich gehe davon aus, dass alles, was ich sage, richtig ist. Und jeder, der was daran findet, denkt nicht tief genug nach. Aber ich sage noch mal eins. Mein Ziel ist nie die Zustimmung. Das heißt, dass jetzt alle sagen, der Hahn ist ja der Großartigste, was er wählt und er bestätigt uns ja und so weiter. Nein. Ein Weckruf heißt immer, den Leuten auf die Füße zu treten, ihnen den Spiegel vorzuhalten und auch Unbequemes zu benennen. Und ich bemühe mich dann, das ist meine Form von Liebe, ich bin ja nicht Rosamunde Pilcher und mache da so ein paar Liebeserklärungen. Mein größter Form der Liebe ist Humor. Man muss immer wieder Humor einstreuen und das war übrigens die Waffe in den Diktaturen, sowohl im Nationalsozialismus auch als im Endstadium der DDR. Die Leute haben sich nur noch gerettet mit Kabarett, mit Humor, mit Sarkasmus, mit Witzen. Und das versuche ich auch.
Letzte Frage, Herr Hane, und das wird dann wahrscheinlich auch der Schlussappell sein in Richtung unserer Zuschauer. Wenn jemand Ihr Buch liest und sagt, ich sehe das Problem, aber ich weiß nicht, was ich tun soll, was ist dann Ihre ehrlichste Antwort?
Also da sage ich noch einmal, ich biete keine Rezepte. Da würde ich ja so eine Jüngerschaft um mich haben. Dann wäre ich ja so ein Guru. Das wollte ich niemals werden. Als Journalist, der ich ja seit einem halben Jahrhundert aktiv bin, heißt es Fakten, Fakten, Fakten. Ich will Fakten liefern, damit jeder, der es liest, sich seine eigene Meinung bilden kann. Und die kann durchaus unterschiedlich sein. Aber, und um Ihre Frage konkret zu antworten, allein geht man ein. Bitte bleiben Sie nicht alleine. Das verhärtet, das lässt resignieren, das macht auch traurig. Viele leiden heute schon unter Depressionen, was ich wirklich verstehe. Die sagen, ich kann alleine ja nichts machen. Die da oben machen sowieso, was sie wollen. Deswegen schließen Sie sich zusammen mit anderen Gleichgesinnten. Ich möchte nur sagen, aus meiner Lebenserfahrung, ich habe durch Corona viele Freunde verloren. Leute, die aber nie echte Freunde waren. Ich habe viel mehr Freunde gewonnen, von denen ich nie für möglich gehalten hätte, dass ich mit denen mal zu tun hätte. Und das sind echte Freunde, wenn man einmal durch so ein Tal gemeinsam gegangen ist. Es gibt keinen Grund zur Resignation. Ich habe mal ein Buch geschrieben, 30 Jahre her, kein Grund zur Resignation. Es gibt keinen Grund zu resignieren. Sondern haben Sie bitte immer Ihre Enkelkinder, Ihre Kinder oder Ihre Patenkinder oder Nachbarskinder, was auch immer, vor Augen. Ich habe konkret immer Kinder vor Augen und sage, für die möchte ich das alles tun. Ich möchte nicht, dass das alles für die Katz ist, weil wir vor die Hunde gehen. Das will ich nicht. Und deshalb mein Appell. Wir dürfen, das ist ja der Untertitel meines Buches, unsere Zukunft nicht verspielen. Wachsam sein, auch im Superwahljahr 2026.
Er wollte nie ein Guru werden und wurde zu einer lebenden Legende. Das war Peter Hane zu seinem neuen Buch, Warum macht ihr uns kaputt? Werter Herr Hahn, ich sage vielen herzlichen Dank für dieses großartige Gespräch. Freue mich darauf, wenn wir uns dann auch mal live sehen. Hinweis an die Zuschauer. 1.3. Peter Hane live in Hegnach. Informationen gibt es auch unterhalb des Videos, werden wir veröffentlichen. Nochmals herzlichen Dank und Ihnen alles Gute.
Dankeschön, lieber Thomas Eglinski.